Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV.
Einen schönen guten Abend, es ist Freitagabend. Grund genug natürlich auf OE24TV die Woche nochmals Revue passieren zu lassen. Und mit wem könnten wir das besser machen als mit unseren beiden Experten? Wie immer am Freitag darf ich sehr herzlich begrüßen Richard Schmidt, Journalist.
Danke für die Einladung.
Hallo. Und Hans Arsenovic von den Grünen.
Guten Abend. Danke für die Einladung.
Ja, es gibt viel zu besprechen, meine Herren. Zunächst einmal, es gibt einen neuen Papst, Leo XIV. Auch Sie haben über ihn natürlich viel berichtet.
Ja.
Wie ist er denn einzuschätzen? Was wird er der Welt bringen? Und ist er ein politischer Papst?
Naja, also das muss man sagen, hochspannend, was wir da erlebt haben, natürlich, selbstverständlich. Es war wirklich eine Riesenshow, die da im Vatikan geliefert worden ist, wenn man das so sagen darf, so, naja, ein bisschen flapsig. Aber es ist wirklich faszinierend, wie das alles inszeniert worden ist. Und jetzt zum Papst selbst, da muss man jetzt mal abwarten, wie das jetzt sich entwickelt. Also einerseits gibt es ja diese Vorschusslorbeeren, dass der halt sehr aufgeklärt wäre, dass der halt sehr jung wäre für dieses Amt auch, dass man halt hier auch durchaus Hoffnung zeigt, dass hier eine auch politische Motivation im Amt mitschwingt dann. Und das andere ist eben genau das Gegenteil, dass man sagt, naja, der ist vielleicht zu linksgrün, dreht die Kirche dann noch mehr in diese Richtung, woke, zu islamfreundlich und. Also es gibt ja momentan auch schon diese Kritik. Aber ich lasse mich einmal jetzt da ganz von ihm jetzt einmal überzeugen, die nächsten Wochen und Monate, wie er sein Amt anlegt, und dann entscheide ich.
Bei Grün hätte wahrscheinlich ihr Gegenüber Freude.
Ja,
Arsenovic, wird das ein grüner Papst werden?
Aber ich glaube, dass es so wie im echten Leben oft der Fall ist, es gibt eben nicht nur schwarz oder weiß. Seine Biografie ist sehr interessant. Schon alleine die Namensgebung interessant, weil er heißt Leo XIV., angelehnt an Leo XIII., der damals eher ein linker Papst für die damalige Zeit war, der sich damals besonders für Arbeitsrechte zum Beispiel eingesetzt hat. Von seiner Biografie ist er natürlich einer, der sich schon sehr für Umweltschutz eingesetzt hat. Er ist auch für sehr zum Beispiel gegen die Grenzen der Amerikaner nach Mexiko, also gegen diesen Zorn und migrantenfreundlich, würde man sagen. Aber auf der anderen Seite, war ja auch sehr für Südamerika verantwortlich, war auch in Peru, von seinen Wurzeln ihm sehr frankophil, ich sowohl spanisch, italienisch als auch französische Wurzeln. Aber auf der anderen Seite ist er auch wieder sehr konservativ. Das heißt, er wird zum Beispiel bei den Republikanern als Vorbild eingetragen. Er ist, das Recht der Frauen in der Kirche, viel konservativer wie der alte Papst. Er ist auch, was die klassische Familienbild, sehr konservativ eigentlich, ja. Er ist zwar für die Eröffnung der Synode, was Laientum betrifft, aber nicht was Frauen betrifft zum Beispiel. Also da ist er das ungeborene Leben ganz wichtig für ihn. Also das heißt, er hat beides in sich. Einerseits, ja, wenn man so will, linke, grüne Geschichten. Klimawandel ist ihm sehr wichtig, das stimmt. Aber auf der anderen Seite ist er auch wieder sehr konservativ. Was natürlich auch interessant ist, und deswegen glaube ich, ist er auch der optimale Kandidat. Also er ist so dazwischen, er ist so der Vermittler zwischen den konservativen Kräften und den progressiven Kräften. Er ist so einer, der ja auch sehr lange auch im Vatikan ja schon gearbeitet hat. Das heißt quasi, der ein hoher Mitarbeiter des Vatikans schon immer war. Einerseits war er für die Bischofsernennung zuständig, dann eben auch für die südamerikanische Kirche, war aber quasi schon ein Diplomat immer wieder als Diplomat eingesetzt, immer wieder auch vom alten Papst eingesetzt als Diplomat und hat somit auch sehr gute Kontakte in den Vatikan, andererseits zur neuen Kirche, vor allem nach Südamerika, ist Amerikaner. Und ich glaube, dass er so der optimale Kompromisskandidat war von allen Lagern, wo man gesagt hat, man einigt sich auf jemanden, der alle vereinen kann. Und da ist er wahrscheinlich eine gute Lösung.
Also auf alle Fälle ein sehr interessanter Kandidat. Herr Arsenovic hat es gerade gesagt, der war bei den Vorwahlen für die Republikaner. Jetzt hat er sich allerdings als Kardinal einmal gegen J.D. Vance, da ging es um Migrationsfragen, gestellt. Rechnen Sie damit, dass vielleicht auch mit Donald Trump da den ein oder anderen Schlagabtausch auf den sozialen Medien geben wird?
Absolut, das kann ich mir gut vorstellen, weil es gab ja schon in der Vergangenheit kritische Äußerungen des neuen Papstes auf Twitter. Und das wird wahrscheinlich jetzt in seiner Amtsführung nicht mehr so offiziell stattfinden. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der Papst jetzt an sich was anderes twittert, das ist ein Vorgänger. Also da hat es ja eher mehr die religiösen Themen waren da im Vordergrund, was Papst Franziskus auf X und auf andere Social Media Plattformen gestellt hat. Und ich glaube, das wird auch so weiter handhaben. Also ich glaube, er wird nicht jetzt die Plattform von Elon Musk dafür benutzen, den amerikanischen Präsidenten zu erklären, wie er sein Amt zu führen hat. Also da so viel Intelligenz wird man diesem Papst sicher zusprechen können, dass er es sicher nicht macht. Was ich aber noch dazu sagen möchte, ich hätte gern nur für jede falsche Prognose für die Papstwahl, die gekommen ist von sogenannten Experten, einen Euro. Ja. Danke vielmals, das wäre es dann. Ja. Also was da...
Wären Sie reicher als Petersplatz?
Naja, es waren nur 133 Möglichkeiten, das ist so gesehen.
Naja, wird man nicht reicher. Das haben ja manche auch die falschen wiederholt. Ne?
Ja. Also, aber er war schon im erweiterten Favoritenkreis, das muss man schon sagen. Er war
jetzt nicht Top-Favorit. Der gekommen sein soll oder wie auch immer im Favoritenkreis sein soll. Also es hat da auch Kardinal Schönborn ist immer wieder genannt worden.
Von uns, das schon von uns, weil wir schon, das gern tun.
Schon in Italien sehr, ja, sehr, sehr weit weg war er und ich nur noch den Kopf schütteln konnte. Also das ist einfach, es hat wieder so viel gezeigt zum Thema Expertentum, ja, was wir schon bei Corona erlebt haben. Da sind wir ja auch alle gestorben, alle zwei Wochen, durch irgendwelche Experten, die gesagt haben, dass die Seuche außer Kontrolle ist. Diese Experten gibt es komischerweise nicht, die haben wahrscheinlich jetzt auf Terrorismus oder Vatikanexperten umgesattelt. Die verschwinden dann immer, wenn sie mit ihren Prognosen nicht recht gehabt haben. Das sind so wie die falschen Propheten in der Vergangenheit.
Ja, ich glaube halt, es wurde lang diskutiert, ob die Kirche jetzt progressiver wird oder wieder konservativer wird und. Diese Diskussionen hat es gegeben, von daher waren immer wieder andere Menschen im Gespräch, Kardinäle im Gespräch. Dass man dann sich so schnell auf jemanden geeinigt hat, der scheinbar in der Mitte steht, dem man zutraut, dass er die verschiedenen Flügel vereinen kann, von allen akzeptiert wird, der zwar nirgends jetzt irgendwie Extrempositionen einnimmt, aber irgendwie von allen geschätzt und akzeptiert wird, ist ja auch ein Zeichen, dass man sagt, man will eigentlich jetzt einen Vereinigungsprozess. Interessant, das habe ich vorhin noch vergessen zu sagen, er ist Augustiner, er war auch der höchste Augustiner, also Prior der Augustinermönche und ein Bettelorden, ja, also muss man dazu sagen. Von daher ist er natürlich sehr nahe an der südamerikanischen Befreiungskirche, die in Armut leben möchte und den Reichtum. Auch interessant, wie er das vereint. Das heißt, er hat.
Ja, das wird sich ja total gut treffen, wenn der Papst ja in diese Richtung gehen würde, dann könnte die österreichische Kirche gleich dabei mithelfen, das Budgetdefizit zu sanieren. Es gibt ja genug Eigentum der katholischen Kirche in Österreich. Vielleicht, sagt ja der Papst, und um zu zeigen, dass die österreichische Kirche ganz genau seinen Idealen folgt, dass die österreichische katholische Kirche gleich einmal ein paar Milliarden Euro von ihrem Eigentum in das Budget einzahlt.
Ja, schon, aber auf das wollte ich nicht hinaus. Ich wollte nur auf das hinaus, dass er wirklich ja macht.
Die werden immer nämlich außen vor gelassen bei ihrem Grundbesitz, bei ihrem Eigentum, bei ihren leerstehenden Gebäuden, egal ob das die Asylkrise betroffen hat, egal ob das jetzt die Budgetkrise betrifft. Die sind nie beteiligt daran, dass sie dem Staat, der Bevölkerung, dem Bürger in Notfällen helfen. Und nämlich wirklich helfen, auch mit finanziellen Mitteln. Wir haben nichts davon, wenn der Vatikan 329 Migranten unterbringt im Vatikanstaat. Das bringt uns alle nichts.
Bin ich ja bei Ihnen. Ich wollte noch fertig erzählen, noch ganz kurz zum Papst, das letzte Satz zum Papst von meiner Seite her. Es gibt sehr wenig Kritik von den verschiedenen Flügeln, was ein gutes Zeichen ist, was ja der Hinweis, dass es jemand ist, der vereinen kann. Weder von ganz links in der Kirche, von der südamerikanischen Befreiungskirche bis hin zu ganz konservativen Flügeln. Alle sind zufrieden, um das jetzt so zu sagen, und das ist einmal ein gutes Zeichen. Zu dem, was Sie gesagt haben, kann ich nur sagen, solange wir einen ÖVP-Bundeskanzler in Österreich haben, wird ganz sicher nicht auf das Vermögen der Kirche tun, weil das wäre sein Todesurteil, wenn er die Pfarrgemeinderäte auch noch verlieren würde, die letzte Bastion der Bundes-ÖVP, ja. Das tut er sicher nicht.
Und man muss auch sagen, wenn es schon heißt, der Papst ist pro Migration und er rückt Trump für den Grenzzaun und für die Grenzüberwachung, die verschärfte jetzt gegen Mexiko. Also da muss ich schon sagen, die, die die größte Mauer haben, sind im Vatikan. Ja? Die haben eine 8 Meter hohe Mauer, da sieht auch niemand rein.
Aber die hat er gebaut. Also,
die hat nicht 8 Meter hohe Mauer, eine Leibgarde, eine Polizeieinheit mit Maschinenpistolen, dass ja keiner eindringt, der dort nichts zu suchen hat.
Aber immer eine neutrale Armee ist in Schweizer, also die sind neutral. Also
ja,
so
außen vor.
Aber er hat in Peru schon gezeigt, dass er das
würde ich mir anschauen, wenn da 2.000 oder 20.000 oder 200.000 Migranten in den Vatikan wollen, was da los ist.
Die kommen ja über ein sicheres Drittland, die kommen ja über Italien. Also so gesehen hat man das Problem dort nicht, oder?
Dann machen wir es doch bitte so wie der Vatikan. Wir kriegen auch alle über sichere Drittländer, bauen wir vielleicht auch eine Mauer und dann grenzt
es. Nein, aber ich möchte sagen, einen Satz noch, in Peru hat er natürlich da schon gelebt und er hat ja quasi sein Hauptwirken Bayern, Peru, und da hat er natürlich auch aus seiner Biografie, migrantische Biografie, zwar in Chicago, aber trotzdem, und in Peru hat er natürlich das erlebt, und deswegen glaube ich, wenn man so lange dort lebt, dann ist man ganz automatisch auf der Seite der Südamerikaner.
Ja. Jetzt blicken wir in eine Stadt, wo weißer Rauch noch nicht aufgestiegen ist, aber wo es vielleicht in den nächsten Wochen oder ziemlich sicher zu einer Einigung kommen wird. Und da sind wir schon bei der österreichischen Innenpolitik, Herr Schmidt. Diese Woche sind die Koalitionsverhandlungen losgegangen. Michael Ludwig hat sich für die Neos entschieden, war nicht überraschend. Wird es eine Einigung geben? Und wenn ja, was bedeutet das auch für Wien?
Also ich glaube, jeder, der sagen wird, dass da keine Einigung gibt, der liegt sicher ganz falsch, weil die Neos machen alles, dass es zu einer Einigung kommt. Und da muss man wirklich sagen, das ist ja eine SPÖ-Alleinregierung mit einem pinken Marschall. Ja? Mhm. Das ist ja keine Mitgestaltung in einer Stadt. Man macht das, was die SPÖ will. Natürlich war das die billigste Lösung, die es geben kann. Mit den Grünen hätte man vielleicht ein bisschen Ärger gehabt, weil die Frau Bühringer ihre Bäuminnen setzen will in der ganzen Stadt und die Frau Bühringer dann plötzlich vielleicht doch noch mit dem Ausländerwahlrecht Ärger macht, das sie dann auf Stadtebene auch haben will. Da hat man sich lieber gedacht, okay, machen wir es mit den Neos, die sind brav und die brauchen auch vielleicht gar nicht so einen teuren Dienstwagen wie der Sepp Schellhorn im Bund. Kriegen wir einen billigeren wahrscheinlich in der Stadt Wien. Also da hat man einfach ganz klar überlegt, wie geht es am billigsten für die SPÖ, und deswegen sind es die Neos geworden und die machen das sicher mit, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
Sind die Grünen zu teuer?
Ja, also vielleicht vorweg noch, der Unterschied zur Konklave im Vatikan haben wir ja schon, also ich habe das, glaube ich, schon vom ersten Tag an gesagt, dass der Bürgermeister von Wien ja lang vor der Wahl schon festgestanden ist und das hat sich natürlich jetzt bewahrheitet. Also das war ganz klar. Das heißt, bevor er noch in die Wahl reingegangen ist, war der Bürgermeister schon klar. Und das Spannende war, wer wären seine Kardinäle rundherum. Und er hat das optimale Wahlergebnis für die SPÖ, nämlich insofern, dass er mit allen die Möglichkeit hat, in eine Regierung zu gehen, mit allen. Ja, das ist ja eine super Situation für jemanden, der verhandelt. Uns war auch allen klar, dass es Neos werden wird, weil ja, es ist natürlich de facto eine Fortführung der Alleinregierung. Und was vielleicht noch interessant war im Vorfeld dieses Match in der ÖVP Wien, wo dann der Wirtschaftsbund stärker ins Spiel gekommen ist, auch die Verhandlungen geführt hat, was für mich aber nur zeigt, dass diese Koalition, die es ja schon seit mindestens 15 Jahren gibt in Wien, zwischen Stadt Wien, Bürgermeister und Wirtschaftskammer einfach fortgeführt wird. Das ist die wahre Koalition, die es in Wien gibt. Und es wird halt näher wieder ein Ressort bekommen, was in Wahrheit realpolitisch keine Bedeutung hat.
Weil er besonders gemein ist, gibt ihnen wieder das Bildungsressort, weil er können es nur scheitern. Ja. Bei der momentanen demografischen Entwicklung in Wien wird jeder Bildungsstadtrat oder Stadträtin, wir wissen es ja noch nicht, wer das übernimmt, katastrophal scheitern, weil wir ja jetzt schon Klassen haben mit 90% Ausländeranteil, Nicht-Österreicher-Anteil, die nicht Deutsch können. Was soll er denn dran ändern? Es müsste ja der Bürgermeister von sich aus sagen, wir reduzieren die Mindestsicherung, wir zahlen nur genauso viel aus an die Nicht-Asylberechtigten und Asylbewerber, wie das die anderen Bundesländer machen. Also eine deutliche Reduktion von 1.200 Euro auf 400 Euro. Dann fällt ein Pull-Faktor sofort weg für die Zuwanderung nach Wien. Und man überwacht natürlich, dass auch die Auszahlung der Mindestsicherung, die ja auch nicht stattfindet. Man kann ohne Pass, das hat der Rechnungshof festgestellt, Mindestsicherung kassieren in Wien. Man kann mit falschen Namen, mit Geisterkindern Mindestsicherung Sicherung kassieren. Das sind alles Pull-Faktoren, warum diese Menschen, logischerweise würde ich auch wollen als Syrer, wenn er nicht kontrolliert wird und 1200 Euro einfach so kriegt, selbstverständlich nach Wien ziehen und nicht nach St. Pölten, wo es da vielleicht stärker kontrolliert wird. Also kann der Neostadtrat gar nicht gewinnen, der muss verlieren, weil der große Player, der Bürgermeister, die Parameter nicht festlegt, damit er gewinnen kann. Also
wobei ich ein bisschen widersprechen möchte.
Eine Lose-Lose-Situation für den Neos.
Ich möchte ein bisschen widersprechen. Also, wir reden diesmal von einer Bildungsstadt Rethin.
Frau Emmerling für die Zuseher.
Bettina Emmerling, die auch Vizebürgermeisterin der Stadt ist. Für mich ist diese Ressortaufteilung schon sehr interessant, wollte ich vorweg sagen, weil das ist eigentlich das Spannende. Wir können jetzt nur vermuten, wie die Ressortaufteilung nachher sein wird, aufgrund dessen, wer verhandelt. Interessant ist natürlich, wer verhandelt Finanzen, das wichtigste Ressort. Das macht die Barbara Nowak, die Landesparteisekretärin der SPÖ, also die oberste Mitarbeiterin der SPÖ, die für viele natürlich schon klar war, dass sie eine wichtige Rolle in der noch eine wichtigere Rolle in der SPÖ einnehmen wird. Das ist das Interessante, wer folgt Hanke nach? Und ich glaube, es wird Barbara Nowak sein. Und zur Bildungsstaatssekretär muss ich insofern widersprechen, als Wiederkehr dieses Amt übernommen hat vor 5 Jahren, ist Neos angetreten und gesagt, wir wollen das alles verändern.
Ja, wir alles für versprechen.
Ja, nach fünf Jahren waren alle Parameter in der Bildung in Wien schlechter wie vor 5 Jahren.
Ja.
Und man hat sich dann ausgerechnet und gesagt, naja, aber im Bund hat man ja einen anderen einen Bildungsminister und das ist schwierig. Diesmal gibt es diese Ausrede nicht, weil Bildungsminister im Bund ist jetzt Wiederkehr und Bildungsstaatssekretärin in Wien wird mit größter Wahrscheinlichkeit Bettina Emmerling sein. Das heißt, diese Ausrede, die sie gehabt haben 5 Jahre, es ist schwierig, weil im Bund wer anders, gilt diesmal nicht. Und deswegen bin ich sehr wohl neugierig. Sie hätten die Möglichkeit, jetzt die Bildung auf Bundesebene, auf Wiener Ebene, komplett in eine neue Richtung zu geben, so wie sie sich wünschen. Ich bin neugierig, was da wirklich passiert, weil jetzt ist der Lackmustest der Neos für mich da. Und ich werde es ganz interessiert beobachten, was sich da tun wird. Ein zweites Ressort, was sie auch noch hatten in Bildung, vergisst man immer, ist die EMA 35, also die Einbürgerungsstelle, Asyl- und Staatsbürgerschaftsstelle der Stadt Wien. Auch da ist noch vieles zu tun, um das jetzt höflich zu formulieren. Da bin ich auch schon neugierig, wie sie damit umgehen.
Ein Name, der auch immer wieder gefallen ist, gerade beim Thema Finanzen, war nicht nur Barbara Nowak, sondern auch Alexander Vrabec. Halten Sie das für eine Zeitungsente? Oder? Ja, also Rapid-Fan und Rapid-Beirat freut das natürlich. Rechnen Sie damit, dass der Herr Vrabec tatsächlich eine Rolle noch spielen könnte oder ist das eher eine Fahne?
Ich wünsche es ihm von Herzen, weil er ein wirklich sympathischer Mensch ist, der Alexander Vrabec. Und jetzt wird er schon so lange, so viele Monate für irgendeinen Job in der Politik genannt. Vielleicht wird es zumindest der Stadtrat in Wien. Also ich wünsche ihm wirklich, dass er hier eine tolle Aufgabe bekommt. Er war im ORF ein toller Manager. Ich habe mit ihm auch immer gut gekonnt. Also es war wirklich einmal ein sehr freundschaftliches, nettes Gespräch. Er war sehr kompetent auch im ORF. Und man muss auch sagen, er hat auch das Netzwerk, das man für so einen Job brauchen könnte. Also das muss man auch sagen.
Ich habe die große Ehre, dass ich jetzt vor kurzem erst von Rapid ins Wahlkomitee für die Präsidentschaftswahl bei Rapid gewählt worden ist. Also da gibt es dann 6 Menschen, die dann in dieser Wahlkommission sind, die dann das Präsidium, das im November bei der Generalversammlung dann bestätigt wird, wo er natürlich als wieder antreten wird. Ich sage es einmal so, ich weiß, dass der Bürgermeister schon mit der Auswahl der Verhandler ein Präjustiz schafft, ja, weil es macht ja keinen Sinn, dass er jemanden verhandeln lässt, Finanzen 1-2 Monate in der Koalitionsverhandlung und jedes Detail ausverhandelt wird und dann kommt ganz ein anderer daher, das wäre ja unsinnig, ich glaube das einfach nicht. Vrabec ist immer wieder im Gespräch, ja, es stimmt, aber auch im Bund im Gespräch, aber im Endeffekt, so wie ich die SPÖ einschätze, nehmen sie niemanden von außen und er genau. Wird für sie von außen gesehen, auch wenn er natürlich SPÖ-Parteimitglied ist, aber er ist nicht Teil dieser SPÖ-Familie. Ja, ist er nicht.
Okay, meine Herren, vielen Dank. Wir werden gleich das Gespräch fortsetzen, werden dann auch unter anderem auf die Diskussion rund um Sepp Schellhorn blicken und natürlich auf das Budget, all das nach einer kurzen Werbepause.
Fellner Live, die großen Interviews, aktuell unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24 TV.
Willkommen zurück. Am gestrigen Tag, da wurde das Fest der Freude begangen anlässlich des 80-jährigen Bestehens oder des 80-jährigen Jubiläums der Befreiung von der NS-Zeit. Und im Gespräch war gestern aber auch ein Mann, der mit einer Aussage, für die er sich dann aber distanziert hat, doch für sehr viel Aufregung gesorgt hat, nämlich ein Staatssekretär der NEOS, Sepp Schellhorn. Es ging Herr Schmidt da um eine Causa rund um seinen Dienstwagen. Schellhorn hat dann gesagt, aufgrund dieser Causa ist er dann von betrunkenen Personen in einem Zug angepöbelt worden und er hat gesagt, er habe sich gefühlt wie vor 85 Jahren. Er selbst hat dann angegeben, er habe den Dienstwagen sogar gewechselt, habe zwar ein luxuriöseres Modell angeordert, aber er hat auch darauf hingewiesen, dass es hier um einen Leasingvertrag gegangen ist mit einem hochwertigen Fahrzeug und das ist summa summarum dann auch billiger gekommen. Für seine NS-Aussage hat er sich entschuldigt, aber sind das die Worte, die man in so einer Situation wählen sollte? Weil da schlummert ja etwas in einem, wenn man so etwas sagt, wahrscheinlich.
Also, dieses Staatssekretariat für Rumpelstilzchen und ähnliche Personen, das ist einfach too much, was da jetzt einfach passiert ist. Ja. Wir reden seit eineinhalb Wochen nur über Sepp Schellhorn in der Innenpolitik. Also eine, ja, Panne nach der anderen, von ihm reiht sich an die nächste. Und dieser Saga, der war so für mich ungefähr der Gipfel von dem Ganzen mit 85 Jahren, fühlt sich so wie ein Opfer vor 85 Jahren. Also wenn sich ein Staatssekretär der NEOS mit Ella Lingens zum Beispiel vergleicht, die von der Gestapo verschleppt worden ist, in ein KZ verschleppt worden ist, dann ist der Gipfel der Perfidie erreicht. Ja? Er soll einmal aufpassen, was er sagt. Er ist ja nicht so blöd. Ja? Er hat ja durchaus einige Erfahrungen in der Politik gehabt. Soll einmal sein Hirn einschalten, bevor er was sagt. Auch bei Puls 4 in einer Talkshow kann man durchaus mit ein bisschen Intellekt auch punkten. Ja? Und das ist mal Punkt 1. Also dieser Vergleich ist jenseitig gewesen und eine lapidare Entschuldigung dann auf X, ich habe sie nicht so gemeint, ja, die soll er sich bitte dann einpapieren. Also das ist Punkt 1. Dann gleich am nächsten Tag auf Instagram ein Foto zu stellen, wo er in einem der teuersten Lokale in Hamburg, dem Golden, na, Royal Steak oder so heißt das, ja, Golden Steak heißt das, in Hamburg sich präsentiert mit einem Steak und da so quasi, ja, das passt einfach nicht. Er ist Deregulierungsstadtrat, Staatssekretär. Er sollte dafür sorgen, dass wir in der Verwaltung, der Bundesverwaltung, aber auch in der Politik sparsamer umgehen mit dem Geld, damit die Steuerzahler entlastet werden. Und dann postet man hier Luxus pur. Das funktioniert so nicht in der Politik. Das ist ganz ein schlechtes Image. Und dann kommen wir mal schon zu dem Auto, was ja eigentlich der Auslöser zu dem Ganzen war. Also wer kennt das nicht, wenn er ins Autohaus geht und dort einen um 55.000 Euro sieht und einen um 121.000 Euro sieht und dann natürlich den günstigeren Leasingvertrag für den um 121.000 Euro kriegt. Das will uns nämlich Herr Schellhorn einreden. Also auf Twitter hat dann einer geschrieben, der morgen sagt uns wahrscheinlich, dass er einen Privatjet auch noch günstiger liest, als wir ein Audi A6. Also die Leute sind einfach Hass, die haben so einen Hals jetzt beim Herrn Schellhorn. Es ist too much, er soll zurücktreten, er soll den Platz freimachen für jemanden anderen, der sich vielleicht ein bisschen ja, angepasster an eine Sparregierung verhält. Ich bin gleich fertig. Ja. Es geht nur darum, es geht um das politische Bild. Ich bin ihm einen Audi A8 durchaus vergönnt, genauso wie auch dem Kanzler oder auch der Sozialministerin, die ja sogar zwei Autos am Anfang gehabt hat. Jetzt gibt sie den zweiten ihrer Staatssekretärin ab. Das ist durchaus üblich in einer Regierung. Aber das Bild, das hier gemacht wird, ja, von unseren Politikern, ich bin nicht zufrieden mit einem Audi A6, den ja, sich viele gar nicht in ihrem Leben leisten können, ja, weil sie lieber einen Skoda haben oder einen VW Polo, ja, oder ein Smartphone müssen. Ja. Das ist zum Kotzen, diese Einstellung. Und dann noch uns dann anrufen in der Redaktion und beschimpfen darüber, dass ein unabhängiges Medium bedroht, dass es keine Infos mehr gibt aus dem Staatssekretariat, dass keine Werbekooperationen in Zukunft abgeschlossen werden und dass es kein Journalismus wäre, wenn man kritisch berichtet. Also das war dann auch der Gipfel von dem Ganzen. Und das alles zusammen Naja, ich glaube, unsere Zuseher können jetzt entscheiden, ob man da nicht zurücktreten sollte.
Also Richard Schmidt fordert den Rücktritt. Wie haben Sie denn diese Diskussion auch wahrgenommen? Es gibt natürlich auch jene, die sagen, es ist ein bisschen eine Neiddebatte und die Politiker
sollen nicht mit der Herr Schmidt und ich sage gleich warum. Erstens, ja. Der Ella Lingens, weil sie die ins Spiel gebracht hat, eine großartige Frau, nach der ein großes Gymnasium in Floisdorf auf der Gerlersdorfer Straße benannt ist, immer gedacht, lieber Herr Schellhorn, es wird kein Kindergarten oder eine Volksschule in Goldegg nach dir benannt, nach diesen Aktionen, was du aufführst. Also ja. Nicht einmal die Volksschule in Goldegg wird nach Schellhorn benannt. Also kein Vergleich.
Nein, und dieser Vergleich hat mich... Wenn man sich nur etwas mit der Materie beschäftigt hat, was da in der Nazizeit in Österreich passiert ist alles, da steht es mir bis daher, wenn sich einer damit vergleicht, weil er von 4 Betrunkenen angepöbelt ist. Und da kommt noch was dazu. Für 16.000 Euro brutto kann er sich ruhig einmal im Jahr von jemandem anpöbeln lassen. Das ist da im Preis inkludiert.
Also ich kann nur sagen, da ich ja wöchentlich hier auf OE24 bin, viele Zuseher nicht Wähler und Wählerinnen meiner Partei sind, muss man das halt aushalten, passiert man natürlich auch öfters, aber am Böbeln. Ich werde natürlich auch angesprochen und auch kritisch angesprochen, aber wenn man das nicht aushält,
aber andere Geschichte. Aber es gibt natürlich überall Grenzen.
Aber man kann sich aus jeder Situation rausholen und kann sagen, ich würde es nicht mehr. Aber ich wollte was anderes eigentlich sagen, was den Schellhorn betrifft. Erstens einmal diese Autogeschichte, ja, der Herr Schmidt hat es eh richtig gesagt. Jeder weiß, es geht um Anzahlung, es geht um Leasingraten, wie lange zahle ich eine Leasingrate und es geht um Restwert. Und ich muss alles zusammenzählen und da kommt beim einen 120.000 Euro raus und beim anderen 55.000. Und wenn ich dann aber sage, aber die Leasingrate selber ist günstiger, ist das eine Frechheit. Also alleine das hat mich so maßlos geärgert, nämlich für deppert verkauft zu werden. Genau. Ja, das ist das, was an,
ja, ist es nämlich, ja.
Und ja, auch das, dass man sagt, mir hat das auch ein bisschen erinnert an die Frau Stenzel, die damals gesagt hat, warum muss ich in so einem billigen Hotel wohnen. Ja, ihr kennt diesen Sager von ihr dann, wo sie gesagt hat, ich bin dann sofort, und haben wir sofort ein Luxushotel genommen.
Sie sei kein Flüchtling, hat sie damals gesagt.
Genau. Mittel die Situation, dass ich mir denke, wie kann man so wenig Spür haben? Um das geht es ja. Und wirklich, es geht, sagen wir es ehrlich, wir reden da von Milliardenbudgets, es geht nicht um die paar Tausend mehr, was einem jetzt das Auto kostet. Also in der Gesamtbetrachtung. Ja. Aber ein Staatssekretär, der jetzt überall da ist und sagt, alle müssen einsparen. Eine Bundesregierung, die jetzt gerade den Pensionisten und Pensionistinnen das Geld wegnimmt, ja, die jetzt gerade den Leuten das Geld wegnimmt, die Kinderbeihilfe bekommen und jetzt die nächsten 2 Jahre nicht gesteigert werden, ja. Überall wird Geld weggenommen, überall müssen sparen. Der Installateur, der jetzt keine Förderung mehr kriegt, wenn er Wärmepumpen tauscht oder der Elektriker, der nicht mehr eine Photovoltaikanlage. Und der muss sich von einem Menschen sagen lassen, du musst jetzt sparen, ihr müsst sparen. Nur für mich geht das nicht, um das geht es. Es geht ja wirklich um das Bild und so ungeschickt zu sein. Und damit hat er natürlich alle Sympathien verspielt. Und in Politikerdimensionen heißt das allalong, dass man gehen muss, klar.
Naja, und es ist ja schon ein de facto politisches K.O., wenn ich so eine Affäre habe, ja, und so einen Skandal produziere. Wie ist denn das ein Auftreten in den künftigen Verhandlungen? Kommt dann der Herr Schellhorn mit seinem Audi A8 lang mit 340 PS, 122.000 Euro teuer zum Landeshauptmann von Oberösterreich, zum Thomas Stelzer und sagt dann, du, in Oberösterreich müsst ihr jetzt ein bisschen mehr einsparen, gell? Ja, also ich fahre jetzt mit meinem Audi A8 wieder zurück, aber das will ich euch schon gesagt haben. Der kriegt ja einen Lachanfall, wenn der kommt, ja? Das ist ja nicht zum Ernst nehmen, dass der Herr Deregulierungsstaatssekretär ja eigentlich ein Upgrade-Staatssekretär ist. Ja? Der ist ja politisch K.O., der ist erledigt. Und jede Woche länger und jeder weitere Nazi-Vergleich, den er da vielleicht noch anstellt, der beschädigt ihn mehr, aber nicht nur ihn, sondern die gesamte Bundesregierung. Das sollte sich der Herr Stock überlegen, weil ob er sich das so lange bitten lässt und vielleicht mit seiner Beate Meinl-Reisinger mal reden, dass ein Staatssekretär, der nämlich wirklich nicht die bedeutendste Position hat in dieser Bundesregierung, die gesamte Bundesregierung, die für einen Neustart steht, die für ein neues Wirtschaften steht, die für einen Sparkurs angeblich steht, sich so einen Menschen weiterleistet.
Ich habe ja Ähnliches erlebt bei den Grünen damals, also als die Eva Klawischnik damals Parteichefin war, gab es auch eine starke männliche Persönlichkeit, der das Leben schwer gemacht hat. Und deswegen kann ich das nachvollziehen, wie es der Beate Meinl-Reisinger geht. Also für mich ist der Schellhorn
mittlerweile
ist er der Peter Pilz, der Neos. Und ja, allalong noch einmal, hat ein Mensch, der das nicht versteht, dass wir gewählt sind als Politiker und Politikerinnen, um die Lebenssituation von Menschen draußen zu verbessern, um dafür zu kämpfen, dass es den Menschen besser geht, dass sie leichter durchs Leben kommen, dass sie eine bessere Zukunft haben, dass sie mit ihrem Geld besser auskommen. Der das nicht verstanden hat, dass es um das geht, sondern dass seine erste Handlung ist, dass er für sich schaut, dass er ein bisschen mehr Luxus hat, hat in der Politik für meine
Meinung nach nichts verloren. In der Vergangenheit schon mal Staatssekretär Ostermayr, kann mich erinnern, hat sich immer gerne in der U-Bahn auch gezeigt, der damals auf den Dienst
war. Natürlich, warum?
Ja, Leonore Gewessler war Ministerin, die ohne Dienstwagen ausgegangen ist. Aber es geht ja nicht nur um einen Dienstwagen. Ja. Also noch einmal, jeder, der unterwegs ist, verstehe ich, wenn der am Land unterwegs ist und schnell fahren muss, dass er Auto braucht. Verstehe ich ja. Aber es gibt kleinere Autos, es gibt Elektromobilität, es gibt ein Signal, das ich senden kann, genau, mit dem Fahrzeug, mit dem ich fahre. Smart ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber es gibt ja was dazwischen.
Nein, es geht um das politische Gespür, das da offenbar fehlt. Das, ja, das zeigt ja auch diese zweite, wie soll ich sagen, naja, dieses zweite Fettnäpfchen, ja, dass er da wieder noch einmal da reingesprungen ist mit dem Steak und mit diesem Luxusrestaurant. Es fehlt einfach das, wie ich als Politiker aufzutreten habe. Ja. Also man kann nicht dann einen Spargedanken forcieren, wenn ich selbst in Luxus leben will. Die Leute haben diese Marie-Antoinette-Momente einfach satt. Ja. Sollen sie doch Kuchen essen. Ja. Also eure Armut kotzt mich an. Dafür sparen wir bei den Familien, dafür sparen wir bei den Pensionisten. Und wir leisten uns dann einen Audi A8 statt einen Audi A6. Das kommt nicht gut und das versteht nämlich jeder. Ja, also diese 6,4 Milliarden, die da im Budgetdefizit sind, das ist eine Summe, die ja ein bisschen zu groß für manche ist. Ja, das ist Dimension, die schwer verständlich darstellbar ist. Aber dieses Wurstigkeitsgefühl, wie ich mich als Politiker präsentiere, also das zählt dann schon. Und ich glaube, man muss jetzt aufpassen in dieser neuen Bundesregierung, dass nicht einer das Image von allen ruiniert.
Wobei, ansonsten sozusagen, sagen, Sie haben Stocker gesagt, aber für mich ist ja noch viel, viel überraschender das Verhalten der SPÖ, nämlich, dass die gar nichts dazu sagen zu diesem Sparpaket. Ich habe mir nur gedacht, stell dir vor, die alte Regierung hätte gesagt, wir sparen bei den Pensionisten, wir sparen beim Kindergeld und. Die Gewerkschaft wäre kupft, die wären ausgezuckt, da hätte es Demos gegeben und. Jetzt sind es die Gewerkschaftler in der SPÖ, die Ministerposten haben und die das nicht nur gutheißen, sondern beschließen. Und ich denke mir, was ist mit euch passiert? Wie geht es, dass jemand, der sich auf die Fahnen heftet und am 1. Mai marschiert und sagt, ich bin für die Rechte der Kleinen und bei den Kleinen wird am meisten, wie das Andi Babler intern verkauft, ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt. Für mich geht sich das überhaupt nicht aus.
Nein, auch diese SPÖ-Sozialministerin, dass die zulässt, ja, ohne Widerstand zu leisten, dass bei Österreichs Familien der Inflationsausgleich abgeschafft wird. Das ist ein Realverlust. Wir haben eine Inflation von 3,2% im Monat. Da kann sich jeder ausrechnen, was man da an Wertverlust hat, wenn das nicht mehr ausgeglichen wird. Und das wird abgenickt von der Sozialdemokratie. Abgenickt. Wie viele Familien ganz, ganz knapp kalkulieren, dass sie bis zum 1. durchkommen und dann wird denen nur was weggenommen. Ja, und gleichzeitig, Entschuldigung, das muss ich nur anbringen, dann reden diese Phantasten, muss ich ja schon sagen, von der Beschaffung von einem Sky-Shield-Raketenabwehrsystem um 6 Milliarden Euro. Also wir wissen es gar nicht, ob 6 Milliarden kostet oder 4 Milliarden, das dürfen wir ja auch nicht wissen, weil es erst bei Vertragsabschluss dürfen wir die Warenkosten erfahren. Aber 6 Milliarden werden da rausgehauen für einen Raketenabwehrschirm, aber den Familien nehmen wir was weg.
Ich habe halt erwartet von der Sozialdemokratie, dass sie sagen, wo sind die Vorschläge, wie großes Vermögen besteuert wird? Wo sind die Vorschläge, wie Stiftungen besteuert werden? Wo sind die? Da traut man sich nicht hingreifen. Wo greift man hin? Bei den Ärmsten der Armen, bei den Kindergeldbezieher und bei den Pensionisten. Das ist wirklich, wirklich unwürdig für Sozialdemokratie.
Jetzt hat der Bundeskanzler bei dem, was Sie jetzt auch gesagt haben, hinsichtlich der Valorisierung, die ja nicht mehr stattfindet, gemeint, es gibt ja gar nicht weniger, es wird gleich viel sein wie in dem Jahr. Kann man das auch so sehen? Oder ist das
ist ja der beste Witz. Ich sage, ich verdiene 1.000 Euro und die nächsten 20 Jahre bleibt es bei 1.000 Euro und das ist ja nicht wenig. Du hast ja vor 30 Jahren 10.000 Schilling gehabt und das ist jetzt das Service. Also das ist, die Inflation auszublenden, das ist ja die nächste blöde Aussage, wo man sagt, wo man für blöd verkauft.
Da sind wir ja schon beim nächsten Problem, aber sind wir ja schon beim nächsten Problem, dass die meisten Medien ja das dann einfach so abgedruckt haben, ohne dass sie geschrieben haben, der lügt uns an. Ja? Also das ist ja eine richtige Lüge. Ja? Natürlich hast du einen Realwertverlust von deinem Familienbezug, wenn die Inflation nicht abgeglichen wird. Selbstverständlich. Und dann sich hinzusetzen und sagen, niemand verliert da was, das ist ja das Gleiche. Also das ist schon ein starkes Stück, dass das auch durchgeht. Ja?
Ja, das ist so, wie wenn ich sage, wir haben vor 30 Jahren eh 15.000 Schilling verdient und wenn ich jetzt 1.000 Euro habe, dann ist ja das eh selber, das ist ja kein Verlust. Also wirklich lächerlich. Ja,
am Dienstag wird sich der Finanzminister dann auch an die Öffentlichkeit wenden. Im Nationalrat wird dann diese Budgetrede gehalten. Rechnen Sie beide damit, dass es da irgendeine Überraschung noch geben wird oder wird es diese 6,4 Milliarden in dieser Art und Weise geben? Sie haben jetzt schon viele Punkte angesprochen, auch aus für den Klimabonus, Übergewinnsteuer für Energieunternehmen, Spitzensteuersatz von 55% für Einkommensmillionäre, das wird verlängert, Reform und Struktur, Anhebung des Pensionsalters durch Verschärfungen bei der Korridorpension.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch was dazukommt, weil man hat sich ja schon mit dem Schicksal abgefunden, dass es ohnehin diese EU-Aufsicht geben wird für Österreich. Man hat sich da schon absolut damit arrangiert. Man verkauft es ja auch, dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist, wenn das Lenkrad künftig vom Fahrzeug Österreich in Brüssel ist und nicht mehr in Wien. Also man sieht ja das eher sehr gelassen, dass das Griechenland gehabt hat, wird ja jetzt auch mittlerweile schon positiv genannt. Ja. Wir haben alle damals Schlagzeilen geschrieben, wie was für Wahnsinn da in Griechenland abspielt. Aber gut, wir werden ja das alles
noch erleben. Griechenland schulden früher zurück, weil es so gut funktioniert.
Also, aber es waren schon jetzt einige Jahre dabei, wo es Griechenland nicht so gut gegangen ist.
Also, aber denen hat es gut getan, dass es von der EU ein
Verfahren gegeben hat. Ja, vielleicht tut es ja auch gut, dass das Geld nicht mehr so rausgeschmissen wird in
Österreich. Aber was mich viel mehr stört, ist, also das Defizitverfahren, das ist jetzt nicht das große Problem. Wir haben 7 Länder, die gerade ein Defizitverfahren haben. Das ist wirklich nicht das große Problem. Was mir wirklich Angst macht, und das verstehe ich nicht, dass es ein Finanzminister, der ja eigentlich ein Volkswirt ist und der ja das weiß, alles, was jetzt passiert, nämlich diese extremen Sparmaßnahmen, die da scheinbar vor der Tür stehen, würgen die Konjunktur ab. Weil man darf nicht vergessen, Klimafonds zu streichen, klingt ja gut. Aber das heißt, dass der Installateur nicht mehr seine Wärmepumpe tauschen wird. Das heißt, dass der Elektriker nicht mehr eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen wird. Das heißt, dass der Elektriker Leute entlassen wird. Und das heißt, dass der Installateur Leute entlassen wird. Und das heißt, dass dann Arbeitslosigkeit steigt. Und das heißt, dass wir mehr Defizit haben und das heißt, dass wir durch die Sparmaßnahmen erst recht die Konjunktur abwürgen, durch die extremen Sparmaßnahmen und dann erst recht noch mehr sparen müssen. Also es ist gerade verkehrt, das Verkehrteste, was man in so einer Situation macht, dass man glaubt, man kann wie ein Auto eine Vollbremsung machen und überlegt nicht, welchen Crash man dadurch verursacht. Genau. Und das ist eigentlich die wirkliche Tragödie, statt dass man jetzt behutsam und sagt, okay, wo spart man? Und es gibt genug Sparpotenzial, wir wissen es in der Gesundheit, im Föderalismus gibt es genug. Ja? Aber wo versuche ich trotzdem die Konjunktur am Leben zu halten? Wo versuche ich sogar noch mehr zu investieren, damit ich sogar noch die Konjunktur anspringen lasse? Kann. Und das passiert scheinbar nicht, sondern es wird einfach gespart, quer durch über alle Ministerien. Alles, was irgendwie nach Klima klingt, wird einmal so und so, weil das klingt ja grün, das können wir gleich mal wegtun. Wirklich hirnrissig und verblödet.
Da bin ich einmal ganz bei Ihnen, Herr Asinovic, weil das wirklich ganz, ganz doof ist, ja, genauso vorzugehen, dass man jetzt alles, was unseren Aufschwung nur etwas bewirken könnte, abdreht. Ja. Und, das muss man auch sagen, es keine Leuchtturmprojekte gibt. Ja. Es gibt nichts. Da sitzen 21 Leute, sind es glaube ich jetzt in der Regierung, und denen fällt nichts ein, wie man die Konjunktur ankurbeln kann. Das ist doch ein Trauerspiel. Dann hätten sie doch den Kickl das machen lassen. Ja. Schlimmer hätte er es nicht viel machen können. Ne.
Also, Sie sagen jetzt, dann hätten sie gleich die Gehwessler weitermachen können, oder?
Naja.
Ah, gut, so weit sind wir noch nicht.
So eine Katastrophe wollen wir uns doch nicht antun. Okay. Ja, wir haben das ja eh schon erlebt, dass die Frau Gehwessler einen Schaden verursacht haben. Wir werden in 5 Jahren auch noch zurückzahlen. Aber was ja fehlt, unsere Gründungsväter der Zweiten Republik, die haben Kraftwerke bauen lassen, ja, die haben Dämme bauen lassen, die haben Massenbeschäftigung organisiert. Ja. Aber da ist nichts. Ja. Kein Autowerk wird nach Österreich geholt von den Chinesen. Die bauen in Ungarn, in Sopron das Autowerk, ja, in Szeged, Entschuldigung, bauen sie ein riesiges chinesisches Autowerk, nicht in Österreich. Ja, warum? Weil bei uns die Lohnkosten so hoch sind und natürlich auch die Regierung das Ganze verschlafen hat, dass die bei uns ein Autowerk überhaupt bauen. bauen wollen. Also das sind lauter Fakten, dass es hier keine großen Projekte gibt, die Massenbeschäftigung wieder sorgen, die die Wirtschaft ankurbeln, die wieder Steuern abliefern und den Staat wieder kräftigen und stärken für die Zukunft. Und das fehlt alles.
Das heißt, Herr Schmidt, die Leuchttürme und die Leuchtturmprojekte, die bleiben in Ostfriesland, die kommen nicht nach Österreich.
Bleiben in Ostfriesland und in diesem Fall in Szeged. Ja. Also ja, die Ungarn machen das ganz gut, weil man den Orban immer so schimpft. Weil der hat das größte chinesische E-Autowerk jetzt in Szeged nach Ungarn geholt. Naja, das schafft Arbeitsplätze, das schafft Wertschöpfung. Naja, da kann man nur neidisch rüberschauen.
Ja, ich bin beim Herrn Schmidt vor allem, danke für das Wort Elektromobilität. Ja. Aber die Wahrheit natürlich ist natürlich, die Investitionen in die Zukunft sind natürlich in Klimamaßnahmen, in alternative Energie, Elektromobilität, alles diesen, da könnten wir Marktführer sein, da könnten Startups hier sein, da könnten wir Patente haben. Und all das, wenn das alles gekürzt wird, passiert das nicht mehr in unserem Land. Und wir werden à la longue noch mehr gegenüber allen anderen verlieren. Das ist die Tragödie.
Schauen wir noch ganz zum Schluss auf die Umfragen. Herr Schmidt, Sie haben die natürlich immer ganz genau im Blick und auch im Auge. Was verheißen uns denn die Umfragen auch aufgrund der Sparsituation? Wie wirkt sich das denn aus?
Naja, bei den Parteien ändert sich nicht viel, außer dass die ÖVP noch einen Prozentpunkt verliert und jetzt halt auf 21% gleich auf mit der SPÖ ist. Laut der Lazarsfeld-Gesellschaft für OE24, die Freiheitlichen sind bei 33%, also nach wie vor sehr stark. Man hat ja immer gesagt, nach der Wahl wird das abfallen, findet nicht statt offenbar. Und die Grünen sind einstellig bei 9%, die Neos 10%. Also das sieht man auch, also seit die Grünen in der Regierung weg sind, da fehlt natürlich auch die Medienpräsenz, glaube ich. Und das bei den
Deswegen haben wir den Herrn Asenovic.
Das ist ja gut.
Danke dafür. Ja.
Was besonders bemerkenswert ist, die Kanzlerfrage. Ja. Da ist Christian Stocker jetzt doch schon einige Wochen im Amt. Ja. Und er hat wieder ein Minus jetzt auf 13%. Also minus 1% auf 13%. Herbert Kickl ist bei 24%, also fast doppelt so hoch. Ja. Also er hat den gesamten Medienapparat der Bundesregierung. Er hat fast alle Mainstream-Medien hat er auch für sich, die jeden Tag darüber schreiben, wie super es ist und das nicht einmal kritisieren, wenn er den Familien was wegnimmt. Also was soll der noch machen, dass er überhaupt einen Prozentpunkt dazu gewinnt? Das ist ja ein Trauerspiel sondergleichen. Und der Andreas Babler, der als Oppositionsführer da jetzt in der Regierung plötzlich sitzt, der könnte sich ja auch präsentieren, der ist nur einen Punkt schlechter wie der Christian Stock in der Kanzlerfrage. Also es gibt da in der Bevölkerung offenbar schon so eine Grundstimmung gegen diese zwei, dass die sicher nicht mehr eigentlich als Kanzler anerkannt werden sollen. Und trotzdem machen sie es aber.
Jetzt haben Sie ein Stichwort, anerkannter Kanzler. Gab es ja auch Riesenaufregung. Ja. Und damit blicken wir jetzt ganz zum Schluss nochmals nach Deutschland. Herr Asenovic, da gab es schon viele konservative Kanzler. Adenauer, Merkel, Helmut Kohl. Der neue heißt Friedrich Merz und der wäre es fast nicht geworden, erst im zweiten Wahldurchgang. So etwas Einmaliges, aber an Peinlichkeit eigentlich kaum zu überbieten. Wie haben Sie denn diese Chaoswahl wahrgenommen im Deutschen Bundestag?
So peinlich. Nämlich deswegen noch Parallelen zu Österreich, möchte ich nur einen Satz sagen. Die Meinungsforschungsinstitute haben jetzt eigentlich, ist schlechte Nachricht für Sie, lange Zeit keine Wahlen mehr. So lange ist schon lange nicht mehr. Ja? Also deswegen sind die Umfragen jetzt relativ...
Das kann
ich
nicht sagen,
wurscht, aber ja, vielleicht.
Aber ich wollte sagen,
eigentlich sollte man die Zeit jetzt nutzen, 2 Jahre einmal nicht auf Umfragen, nicht auf Wahlen, sondern irgendwie jetzt zu hackeln und zu tun. Und ich fürchte, das passiert nicht. Und das sagen wir schon in Deutschland. Ähnlich in Österreich, weil wie peinlich ist denn das, dass Koalitionspartner sich bei geheimen Wahlen, was aus ist, man weiß ja nicht, wer wie gewählt hat, das muss man fairerweise sagen, können ja die eigenen Leute, aber es sind ja meistens auch Parteifreunde, die das besonders kritisch sehen. Aber dieses fast kindische Verhalten, ja, und nicht zum Überlegen, was das bedeutet, wenn man vorher lang verhandelt, sich einigt und dann irgendwie trotzdem einmal ihm so beschädigt, und er ist beschädigt, das steht auf seiner Wikipedia-Seite, das wird immer wieder genannt, egal was jetzt passiert, immer wieder wird gesagt, du bist ja nicht einmal von den eigenen Leuten gewählt, du bist ja nicht einmal legitimiert, nicht einmal die wollten dich. Und ist schrecklich, weil gerade er in der Situation braucht er natürlich jetzt Stärke und die hat er im Moment einfach nicht.
Die gleiche Frage auch an Sie mit einer Anschlussfrage, ob, wenn wir ein ähnliches System hätten wie in Deutschland, wo ja bei uns der Kanzler nicht direkt im Parlament gewählt
wird. Deswegen haben wir es wahrscheinlich.
Gäbe es da auch die Möglichkeit in den Chaosjahren, die wir erlebt haben, dass vielleicht ein oder andere österreichische Bundeskanzler am Ende dann zur Überraschung so mancher gar nicht gewählt worden wäre?
Absolut, ja. Bin ich mir absolut sicher. Aber noch einmal, ich sehe es nicht so negativ wie der Herr Arsenovic, diese ganze Sache mit der ersten Wahl, also mit dem ersten Wahlgang, der für Friedrich Merz dann schiefgegangen ist. Wenn man so eine Wende hinlegt, vor der Wahl wie nach der Wahl, und das, was vor der Wahl versprochen worden ist, derart anders auslegt nach der Wahl, dann hat man sich so eine Schlappe durchaus verdient. Ja? Also diese Ohrfeigen, die er da politisch gekriegt hat, die passt schon. Ja? Die war durchaus gerechtfertigt. Und jetzt kommen wir zu Österreich. Ja? Also so ist es nicht, dass das jetzt in Stein gemeißelt ist, wie Norbert Darabosch das einmal gesagt hat bei der Bundesheer-Debatte, dass jetzt 5 Jahre durchregiert wird. Wir haben den Mai 2019 erlebt, da war die ganze Regierung innerhalb von wenigen Stunden gesprengt. Ja?
Also
vielleicht gar kein Video, aber wer weiß, vielleicht gibt es noch andere Lustige wie den Herrn Schellhorn in der Regierung, die wir jetzt noch gar nicht so prominent jetzt betrachten, die Ähnliches abliefern. Also wir haben ja vielleicht in 2 Monaten oder sogar vielleicht in einem Monat oder übermorgen schon den nächsten Skandal von dieser Regierung. So sattelfest sitzen die nicht alle drinnen. Ja. Ja. Und dann gibt es natürlich eine Neuwahl und die Österreicher vergessen nicht, was ihnen jetzt bei der ersten Wahl passiert ist, dass sie rechts wählen und links bekommen. Und da sind sicher viele Herz dabei, dass sie das jetzt nicht ein zweites Mal erleben wollen und ganz auf Nummer sicher gehen und dann die FPÖ wählen.
Ich möchte nur einen Satz noch zu Merz dazu sagen, weil er hat ja nicht nur verloren, also für mich zeigt er das, dass er wenig Führungsverständnis hat, dass er es nicht nur schafft bei den eigenen. Normalerweise, wenn ich gewählt werden möchte von einem Parlament, passiert zum Beispiel in Österreich schon auch, also der Wiener Landtag, der Bürgermeister muss sich auch einer Wahl stellen, dann versuche ich auch nach den Koalitionsverhandlungen natürlich auch Opposition mit rein ins Boot zu holen, mit denen zu sprechen und weil ich bin ja dann gewählter Bundeskanzler und versuche natürlich alle ins Boot zu holen, nicht nur meine eigene Partei. Nicht einmal das hat er gemacht, weil dann hätte er ja vielleicht von Oppositionsparteien Stimmen oder was bekommen. Das heißt, für mich hat er auf allen Ebenen versagt.
Ja, und man muss auch sagen, das Chaos ist ja gleich weitergegangen nach dieser Wahl. Also erstens mal mit der Rücknahme der AfD-Begutachtung durch den Verfassungsschutz, dass das jetzt ausgesetzt ist, dass die AfD als gesichert rechtsextremistisch genannt wird. Das ist jetzt ausgesetzt worden. Also das ist schon einmal sehr peinlich für eine Bundesregierung und für die Republik Deutschland, Punkt 1. Punkt 2, dass man ankündigt, es gibt einen Notfallplan zur Sicherung der Grenzen, eine Notlage der Deutschen Republik und wir sichern jetzt die Grenzen und dann Stunden später wird das schon wieder zurückgenommen.
Also, das er war in Polen, das war ja für mich dieses Gespräch in Polen, das wo dann natürlich die Polen zu Recht gesagt haben, hörst du, unsere Wirtschaft leidet, ihr macht irgendwie Grenzkontrollen. Und er hat gesagt, ja, ich habe es versprochen, aber wir sehen, es wird nicht so arg werden, wie ich es angekündigt habe. Es wird auch für euch, also wenn man gedacht hat, was jetzt? Ja, so. Und,
aber gut für Österreich, klar, gut für Österreich, weil man hätten eh keinen Plan, wenn sie es tatsächlich Grenzen dicht machen und alle Migranten zurückschieben, die ohne Ausweis hinkommen an die deutsche Grenze, also alle, und die dann zurückschieben, wir wüssten eh nicht, was wir tun, weil wir würden es erst einmal wieder 2 Monate, 3 Monate beraten und diskutieren, bis dann eine Entscheidung kommt.
Unsere Entscheidung ist klar. Ich sage einmal vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs fleißige Mitdiskutieren. Das war unser Freitagsduell, wie immer mit Richard Schmidt und Hans Arsenovic. Bei uns auf OE24 TV geht es gleich spannend weiter nach einer kurzen Werbepause.